Herzlich willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von EPD Medien und Grimme-Institut. Heute geht es um die Filmförderung in Deutschland. Die soll nämlich reformiert werden. Es gibt auch einen Vorschlag dazu, aber bisher ist nichts passiert. Was hier im Argen liegt, erklärt mir heute der Filmjournalist und ehemalige verantwortliche Redakteur von EPD Film, Rudolf Worschech. Und in der Medienkritik geht es um den Talkshow-Fiction-Hybrid, die Rocco-Schamoni-Supershow von ARD Kultur. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass Sie zuhören. Rudolf Worschech, hallo.
Hallo, grüß dich.
Rudolf, stellen wir uns mal vor, ich würde heute einen Film drehen wollen. Wie würde ich vorgehen, um den finanziert zu bekommen?
Also erstens mal solltest du damit rechnen, dass die Finanzierung dieses Films eine ziemliche Zeit in Anspruch nehmen wird, nämlich wahrscheinlich 3 oder 4 Jahre deines Lebens, weil dir nichts anderes übrig bleibt, als Gelder aus verschiedenen Töpfen zu beantragen. Also bei uns ist ja die Filmförderung quasi auf ganz viele Schultern verteilt. Das BKM, also das Bundesministerium für Kultur, hat einen Fördertopf, die Länder haben einen Fördertopf und die Sender fördern natürlich auch mit einer nicht unbeträchtlichen Summe Fernseh-Kino-Koproduktionen. Und dann musst du sehen, was für dich die besten Töpfe sind und Förderanträge schreiben und bei Gremien antichambrieren und hoffen, dass du irgendwann dein Geld zusammenbekommst.
Und wahrscheinlich muss ich zwischendurch auch mein Drehbuch 3-mal umschreiben, damit dann die Szenen, die ich eigentlich in Brandenburg spielen lassen wollte, in NRW spielen, weil es da Geld gibt und sowas.
Das ist die Gefahr. Das ist sicherlich die Gefahr, weil natürlich gerade die Länderförderungen, die ja insgesamt ein Budget von 200 Millionen Euro haben, sich nach den sogenannten Regionaleffekten strecken. Also die wollen, dass dein Film teilweise in ihrem Land spielt, zumindest teilweise. Man kann das auch ganz subtil machen, indem man zum Beispiel über das Bundesland redet. Ich glaube, das würden die auch akzeptieren. Aber natürlich wichtig ist denen, dass dort gedreht wird, weil du dann dort Geld ausgibst. Und die rechnen ja so, dass ein investierter Euro in dem Bundesland mehrere Euros zwischen 2, 3, 4, 5 Euros nach sich zieht. Deswegen wollen die, dass das Bundesland prominent dort vorkommt.
Und wer entscheidet über die Anträge?
In den meisten Fällen sind das Gremien. Bei den Länderfilmförderungen gibt es Jurys, die das Drehbuch lesen. Da sind es Gremien, die dein Drehbuch prüfen, die da bestimmte Kriterien haben. Also nicht nur die Regionaleffektkriterien. Das darf man denen jetzt wirklich nicht vorwerfen. Das ist auch ein Aspekt. Sondern die prüfen das auch, ob der Film Erfolg hat zum Beispiel oder Erfolg haben könnte und ob er künstlerisch gelungen ist.
Und ein Begriff, der mir auch immer wieder begegnet dabei, ist Referenzförderung. Was bedeutet das noch?
Ja, das ist ganz witzig eigentlich. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Also die erste Filmförderung, die wir in der Bundesrepublik hatten, war ja die sogenannte Referenzfilmförderung. Die wurde 1967 in Kraft gesetzt und wirkte dann eben im wichtigen Jahr 1968. Das war eine reine Referenzfilmförderung. Das heißt, wenn du einen Film gemacht hast, der erfolgreich war, hast du automatisch Geld bekommen für den nächsten Film. Weil man sagte, Erfolgsproduzenten wissen, wo es lang geht und landen dann mit ihrem nächsten Projekt auch wieder einen besucherstarken Film. Der Haken war nur, dass man nicht bedacht hat, was ist jetzt ein Erfolgsfilm? Und gerade Ende der 60er Jahre lag ja die deutsche Filmindustrie künstlerisch ziemlich da nieder, sodass da eine ziemlich große Menge an Dödelfilmen, ich nenne das immer Dödelfilme, also irgendwie Globkomödien, teilweise auch Sexfilme, zustande gekommen sind. Also Ende der 60er Jahre war ja das Kontingent an Sexfilmen riesengroß, Anfang der 70er Jahre noch schlimmer. Und als man das dann realisiert hat, hat man gegengesteuert und hat die sogenannte Projektfilmförderung etabliert. Das bedeutet, da gibt es eine Kommission, die vergibt Gelder nur unter Heranziehung von künstlerischen Kriterien. Und diese beiden Säulen, quasi die Referenzfilmförderung und die Projektfilmförderung, in den verschiedensten Varianten waren eine lange Zeit die beiden Säulen der deutschen Filmförderung.
Okay, aber das heißt, es ist mit der Referenzförderung so ein bisschen wie beim Erben. Also der Schlüssel, um einen Film finanziert zu bekommen, ist schon mal einen erfolgreichen Film gemacht zu haben.
Genau. Wobei man in letzter Zeit natürlich diese Referenzfilmförderung, weil man das ja sehr schnell gemerkt hat, auch umdefiniert hat. Das wird durch die Reform des Filmförderungsgesetzes nochmal verschärft. Aber es ist auch jetzt nicht so, dass allein der wirtschaftliche Erfolg eines Films zählt. So ist das nicht. Sondern es zählt auch der kulturelle Erfolg. Also bislang war es auch so, dass zum Beispiel ein Prädikat besonders wertvoll bei der Filmbewertungsstelle in Wiesbaden, also bei der FBW, zählt als Referenzpunkt. Es zählen aber auch Festivalteilnahmen. Es zählen auch Filmpreise. Also wenn jetzt dein Film nach Cannes kommt, dann kannst du, glaube ich, mit diesen Referenzpunkten schon anfangen, deinen nächsten Film zu finanzieren. Mhm. Das ist natürlich dann auch immer eine Abwägungssache. Da gibt es dann eine sogenannte Richtlinie, wo die ganzen anrechenbaren Festivals draufstehen, sodass man eben auch nicht nur wirtschaftliche, sondern auch kulturelle Kriterien hat, die einen Film definieren.
Ich habe ja den Eindruck, die Filmbranche ist eigentlich damit, wie die Filmförderung im Moment gerade aufgestellt ist, eigentlich nie so wirklich zufrieden. Und deswegen wird die auch alle paar Jahre novelliert. Und der aktuelle Vorschlag stammt jetzt von Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Der ist aber auch schon über ein Jahr alt, also Februar 23. Kannst du mal kurz zusammenfassen, was da die wichtigsten Punkte sind, was sie ändern möchte?
Also dass die Filmförderung immer wieder novelliert werden muss, ist jetzt auch eine verfassungsrechtliche Sache. Das ist einfach wegen dem Gesetz so. Das muss immer wieder passieren, alle 5 Jahre. Ursprünglich, glaube ich, war das sogar so, dass es hätte während der Pandemie passieren müssen, aber es wurde dann immer verschoben. Insofern sind die schwer in Verzug und es sind auch jetzt immer noch sehr viele Punkte offen und nicht genau definiert, sodass die jetzt noch bestehenden 9 Monate, glaube ich, eine ganz schön arbeitsreiche Zeit für die Bundeskulturministerin und ihr Haus werden. Es gibt ja neben diesen beiden Punkten, die ich genannt habe, also quasi die beiden Förderungssäulen, gibt es ja noch eine dritte. Das sind Fonds. Also im Etat der BKM gibt es 2 Fonds. Und diese beiden Fonds, die heißen German Motion Picture Fund und Deutscher Filmförderfonds, die umfassen, ich schätze mal, 200 Millionen Euro automatischer Förderung. Also dort gibt es keine Jury, sondern wenn du einen Film hast, reichst du das dort ein und kriegst deinen Zuschuss. Der Haken an diesen Fonds ist nur, dass die gedeckelt sind. Das heißt, wenn das Geld leer ist, dann ist es weg. Man hat auch diese Fördersumme gekürzt in 2023 um 50 Millionen Euro. Das gibt natürlich den Produzenten keine Planungssicherheit. Deswegen ist eigentlich der wichtigste Teil der Überlegungen der BKM die Förderung zu bestätigen, also dass sowas nicht passieren kann. Und sie haben sich dann so ein Steueranreizmodell ausgedacht, um das zu bestätigen. Das heißt, wenn du als Produzent einen Film in Deutschland drehen willst, dann kriegst du automatisch Geld. Bis zu 30% der in Deutschland verausgabten Summen. Man versucht es zu finanzieren, indem man die Mittel aus Einkommens- und Körperschaftssteuern bekommt. Das wird natürlich wahrscheinlich eine größere Summe werden, als es bislang bei diesen beiden Fonds der Fall war. Und die große Krux, glaube ich, zurzeit ist, dass die Verhandlungen mit dem Finanzministerium, die ja jetzt nun nicht in grüner Hand sind, wie das Bundeskulturministerium, nicht sonderlich weit gediehen sind, weil von daher muss das okay kommen, sonst kann man keine Steuermittel bekommen.
Also das heißt, es sind nicht Steueranreize im Sinne von, ich muss weniger Steuern zahlen, sondern ich bekomme Mittel aus Steuergeldern zugeschossen zu meinem Projekt.
Genau, da gibt es auch viele Stolpersteine, weil du gibst jetzt als Produzent dein Geld hier in Deutschland aus. Das musst du ja erstmal haben. Du kriegst es ja später erst zurück. Das heißt, du musst dich als Produzent oder als Firma auch erstmal um eine Zwischenfinanzierung bemühen. Das funktioniert aber, muss man sagen, in anderen Ländern auch. Also Länder wie Spanien oder Italien, die haben das alles schon umgesetzt. Und ich glaube, in Tschechien, wo jetzt gerade in letzter Zeit sehr viele Produktionen hin abgewandert sind, da gibt es so etwas auch. Und übrigens in den USA, wo ja immer gesagt wird, die USA ist ein wirtschaftsliberales Land, da gibt es jetzt kaum Subventionen und so. Das ist natürlich auch Quatsch, weil die amerikanischen Bundesstaaten, die haben auch eine solche Förderung, dass sie Filmen, die in ihrem Bundesstaat gedreht werden, finanzielle Erleichterungen gewähren.
Okay, also die Steuern sind das eine. Was ist die andere Säule?
Die andere Säule ist eine sogenannte Investitionsverpflichtung. Damit versucht man vor allen Dingen, die Streamingdienste und auch die Fernsehsender ins Boot zu holen. Das bedeutet, dass wenn du Geld aus diesem Steueranreizmodell bekommst, bist du verpflichtet, 20% des Volumens, was du einnimmst, also Streamer, bei Streamern kann man das ja relativ genau berechnen, wieder in deutsche Produktionen zu stecken. Das hat natürlich für Aufruhr gesucht.
Ja, das ist eine ganz schön hohe Zahl, 1/5 von den kompletten Einnahmen, ja.
Genau, ja. Ich finde es auch hoch, muss ich jetzt ganz persönlich sagen, in Ländern, wo das schon praktiziert wird, zum Beispiel in Italien und auch in Frankreich. Also in Frankreich sind es, glaube ich, auch 20%, aber in Italien sind es nur 12%, die dort diese Auftraggeber investieren müssen. Die Sender haben ja dann auch schon Widerspruch angemeldet, weil für sie ist es natürlich ein Eingriff in ihre Programmfreiheit. Und sie sagen natürlich, dass sie sowieso ja viel Geld in die deutsche Filmproduktion stecken. Ich glaube, es sind um die 700 Millionen Euro, die die für Filmproduktion ausgeben. Wobei das natürlich nicht nur Kinofilme sind, sondern auch Fernsehfilme und Serien sind da eingerechnet, die aber trotzdem natürlich das Personal beschäftigen. Das ist die zweite Säule. Und die dritte Säule ist dann die Stärkung der sogenannten Filmförderanstalt, die in Berlin sitzt. Bei der ist ja jetzt auch schon ein Großteil der Filmförderung des Bundes ansässig. Die verwalten zum Beispiel jetzt schon die Etats der beiden Fonds. Das läuft auch über die Filmförderanstalt. Und sie sind für die Referenzfilmförderung und für die Projektfilmförderung zuständig. Das Ziel ist, dass man unter dem Dach der FFA eben nicht nur die Referenzfilmförderung hat, sondern dass man quasi die beiden Projektfilmförderungen sowohl aus dem Ministerium, also aus dem BKM, als auch die schon bei der FFA ansässig ist, vereint und dadurch stärkt und auch mit einem höheren Volumen dadurch ausstattet. Und diese kulturelle Filmförderung wird auch weiterhin jurybasiert sein.
Ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, ganz ehrlich, was für mich als Produzent, als Produzentin tatsächlich einfacher werden würde, wenn das umgesetzt werden würde.
Naja, wenn du jetzt noch keinen Film gemacht hast, kommt auch für dich die Referenzfilmförderung natürlich nicht in Frage. Brauchst du eine andere Stelle. Zum Beispiel die Projektfilmförderung der FFA. Wenn du jetzt aber nach Deutschland kommst mit einem Riesenprojekt, wie das zum Beispiel im Westen nichts Neues war, der dann aber in Tschechien gelandet ist, dann willst du jetzt nicht, dass das über 3 oder 4 Jahre durch eine Jury geht, aber du willst Zuschüsse. Und deswegen brauchst du eine automatische Förderung, wie das auch eben in anderen Wirtschaftsbereichen irgendwie der Fall ist. Wir hatten eine Solarförderung oder sowas. Und du willst eben nicht 3 oder 4 Jahre warten, bis das dann eben durch die ganzen Gremien ist. Dafür waren die beiden Fonds, die jetzt durch dieses Anreizmodell ersetzt werden sollen. Denn das Problem ist ja schon, ich hatte das ja angesprochen, im Westen nichts Neues, ist nach Tschechien gewandert. Es gibt jetzt eine weitere Großproduktion Hagen, eine Neuverfilmung der Nibelungensaga. Okay, da kann man sagen, brauchen wir das? Aber die wird auch in Tschechien gedreht, also der urdeutsche Stoff. Und das will man natürlich verhindern. Man will versuchen, dass solche Produktionen eben wieder in Babelsberg gedreht werden und dass dafür vernünftige Gelder mit einer vernünftigen Planbarkeit zur Verfügung stehen.
Du hast schon gesagt, Sie sind schon ein bisschen in Verzug. Sie müssen das Gesetz eigentlich bis Ende dieses Jahres novellieren. Wo hakt es da jetzt? Es hakt am Finanzministerium oder gibt es noch andere Baustellen?
Also die größte Baustelle ist sicherlich die Verhandlung mit dem Finanzministerium, weil auf das Finanzministerium ja dann quasi auch ein Verlust an Steuereinnahmen dazu kommt. Jetzt ist es auf der anderen Seite so, dass die Steuerverluste nicht so hoch sind, als zum Beispiel die Förderung von Wohnungsbau oder sowas in Beschlag nimmt. Deswegen könnte es da schon zu einer Einigung kommen, aber man weiß ja, dass es nicht einfach ist, sich mit dem Finanzministerium da in solchen Fragen zu einigen. Und ich glaube, dass diese Investitionsverpflichtung auch noch ein großer Knackpunkt sein wird, weil sich da die Fernsehsender auf die Hinterbeine stellen, die das ja auch verfassungsrechtlich bedenklich finden. Da hat das BKM wohl eine Studie in Auftrag gegeben, die das für verfassungsrechtlich unbedenklich hält, aber da weiß man auch nicht, wie das ausgeht. Und ob jetzt tatsächlich die Bundesförderung einfacher zu synchronisieren ist mit der Länderfilmförderung, das wird sich auch noch weisen müssen.
Die Streamingdienste sind aber okay mit dieser Investitionsverpflichtung?
Nein. Es ist ja jetzt schon so, dass die Filmförderung durch die Filmförderungsanstalt durch eine Abgabe erfolgt. Also das ist ein Gesetz, eben das Filmfördergesetz, was jetzt novelliert wird, das besagt, dass die Kinobesitzer einen bestimmten Anteil ihres Umsatzes an die FFA abgeben müssen und dass es die sogenannten Programmanbieter auch machen müssen. Also bei der Finanzierung der Filmförderanstalt sind die Streamingdienste, die Fernsehsender und die privaten wie die öffentlichen, die sind dort schon im Boot. Also es ist nicht so, dass die nicht jetzt schon in die Filmförderung des Bundes einzahlen. Aber die Investitionsverpflichtung ist natürlich eine ganz andere Nummer. 20% von, sagen wir mal, 10 Millionen, das ist ja jetzt schon eine ordentliche Summe. Die soll ja für weitere Produktionen in Deutschland verwendet werden. Aber trotzdem werden sich die Streamer wie die Senderanstalten mit Händen und Füßen dagegen wehren, dass das irgendwie in dieser Form festgeschrieben wird.
Jetzt war ja gerade Berlinale, das heißt, die ganze Branche war sowieso an einem Fleck. Gab es denn da mal irgendeinen Zwischenbericht zu hören, wie jetzt der Stand der Verhandlungen ist und wie das Verfahren jetzt über das restliche Jahr laufen soll?
Also nicht, dass ich es gehört hätte. Also ich war bei einem politischen Frühstück der Grünen, wo auch die Bundeskulturministerin anwesend war und referiert hat. Also unsere BBKM ist ja eine wirklich sehr vielwortige und sehr einnehmende Person. Aber man hatte dort noch nicht den Eindruck, dass irgendetwas besonders verbindlich sei von dieser Reform.
Okay, aber wozu wird das denn dann führen? Dass man am Ende irgendwas ganz schnell noch übers Knie bricht? Oder wie kommt man denn aus diesem ganzen Tümpel an Vorschlägen, die ja anscheinend viele auch gut finden, aber wo irgendwie sich nichts bewegt, wie kommt man da raus?
Es ist ja alles auch mit der Branche zusammen entwickelt worden. Also es gibt ja eine sehr mächtige Branchenvereinigung, die Produzentenallianz, die steckt da natürlich im Boot. Die Vorschläge, die sind auf dem Tisch und jetzt muss das irgendwie verhandelt werden. Also was die Investitionsverpflichtung ist Teil des Filmfördergesetzes, aber dieses Steueranreizmodell natürlich nicht. Das eigentliche Filmfördergesetz bezieht sich ja auf die Aufgaben der FFA. Das liegt jetzt vor. Die Verbände haben dann die Möglichkeit, ihren Senf dazuzugeben, das abzulehnen oder zu begrüßen. Viele begrüßen das ja auch. Aber die Politik muss jetzt sehen, dass das umgesetzt wird. Das ist die Aufgabe für die nächsten 9 Monate. Da bin ich auch mal gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Wenn jetzt zum Beispiel die Sendeanstalten mit einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht drohen, dann kann sich das ewig hinziehen.
Wenn du wetten müsstest, was glaubst du, was bleibt übrig?
Oh, ich glaube schon, dass es eine große Chance gibt, dass das in einer vielleicht in einigen Punkten minimierten Version über die Bühne gehen wird.
Ich habe noch eine etwas ketzerische Frage zum Schluss.
Ja.
Es gibt ja auch diese Statements von den verschiedenen Branchenverbänden aus dem Dezember, wo sie auch nochmal betonen, dass diese Förderung auch entlang der gesamten Verwertungskette des Kinos passieren muss. Das ist ja auch noch so ein Punkt, den wir, glaube ich, jetzt nur gestreift haben, ne? Also, dass es eben nicht nur um die Filmproduktion geht, sondern auch um den Verleih und die Kinos. Ist das Kino überhaupt noch das, worauf die Branchenverbände hier so pochen? Also, gerade in Deutschland, wo die Fernsehsender ja sowieso an fast jedem Film irgendwie beteiligt sind, ist Kino inzwischen nicht mehr oder weniger Fernsehen mit anderen Mitteln und könnte entsprechend, also auch wenn wir jetzt gerade über die ganzen Streamingdienste reden und so, könnte entsprechend auch anders angegangen werden, als das mit diesen klassischen Vorstellungen auch von Kino als Kulturförderung verbunden ist?
Also ich persönlich bin da ja ein relativ konservativer Mensch. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass es das Kino in 20 Jahren immer noch geben wird. Die Zahlen sind ja eigentlich in den letzten Jahren auch relativ gut. Das Filmfördergesetz hat ja auch das sogenannte Auswertungsfenster, also das quasi das Erstrecht dem Kino gehört. Und dann kommen nach einem Jahr, glaube ich, darf das dann im öffentlich-rechtlichen Rundfunk laufen. Und bei den Streamingdiensten ist das natürlich anders, aber bei ihren wichtigen Produktionen, wir hatten ja im Westen nichts Neues, dann liefen die ja auch im Kino. Also ich glaube auch immer, dass das Kino da quasi so eine Leuchtturmfunktion hat. Die Erfahrung lehrt ja auch, dass wenn etwas im Kino gut gelaufen ist, es wahrscheinlich in anderen Medien gut laufen wird. Deswegen bin ich dafür, das Kino so lange wie möglich aufrechtzuerhalten.
Vielen Dank und danke fürs Erklären, Rudolf Warschech.
Ja, bitte, das Ganze ist ein schwieriges Feld und ich hoffe, dass man das einigermaßen so darstellen konnte.
Dann können wir eigentlich auch direkt zur Medienkritik kommen. Dass die gute alte Talkshow mit den richtigen Zutaten immer noch neu und frisch erscheinen kann, haben gerade erst wieder die Grimme-Preise gezeigt. Und jetzt hat ARD Kultur ein Exemplar auf den Markt geworfen, das sich die Nominierungskommission fürs nächste Jahr vielleicht schon mal vormerken kann. Zumindest für die Formatinnovation. Denn die Rocco Schamoni Supershow kombiniert ein Talkformat nach dem Schema Promis unter sich mit einer fiktiven Rahmenhandlung, die die Interviews motiviert. In dieser Rahmenhandlung hat Gerion Klug, der Manager von Musiker und Autor Rocco Schamoni, für seinen Schützling eine Idee auf den Weg gebracht, um dessen Hallen endlich wieder zu füllen. Er bittet Prominente unter fadenscheinigen Gründen, mit Schamoni gemeinsam aufzutreten.
Die machen alle mit.
Was?
Only Cash makes Johnny happy. Ich brauche Prominenz.
Du hast Klaas erzählt, dass ich zum letzten Mal in Berlin auftrete.
Na klar, die Hallen müssen ja voll werden. Die bringen ihr Publikum mit, die Promis.
Wen hast du noch angesprochen?
Grönemeyer.
Grönemeyer.
Dann hier Olaf von den Flippers.
Welcher ist das von denen?
Der Rechte.
Wo hast du die Kontakte her?
Die habe ich alle aus deinem Blackberry.
Gerion, dir fehlt mit größter Wahrscheinlichkeit die Anstandsdrüse.
Rocco, Erfolg kennt keinen Anstand. Wer Erfolg will, muss Success lieben.
Rocco soll die prominenten Gäste vorher treffen und sie ein bisschen aufwärmen. Diese Treffen bilden dann den eigentlichen Kern jeder der vier 30-minütigen Folgen. Schamoni trifft Klaas Häufer-Umlauf, Joy Denalane oder Linda Zervakis in verschiedenen Städten und quatscht mit ihnen über Leben und Kunst. Gelegentlich platzt Gerion Klug dazwischen und benimmt sich peinlich. Am Ende stolpern beide gemeinsam auf die fiktive Bühne. Hat man so auf jeden Fall noch nicht gesehen. Die Gespräche selbst wirken dagegen fast schon ein bisschen blass. Dabei ist Rocco Schamoni gar kein schlechter Interviewer. Er zeigt sich einfühlsam und interessiert, insbesondere für prägende Kunst- und Kulturerfahrungen, etwa Lieblingsmusik. Manchmal entspinnt sich sogar ein kurzer Dialog, in dem er etwas von sich preisgibt. Leider geht genauso viel Zeit dafür drauf, biografische Stationen abzuhaken, die man auch in der Wikipedia nachlesen könnte. Aber die Gäste sind eindeutig entspannt. Sie haben keine aktuellen Projekte zu vermarkten und sagen deswegen auch ein paar gute Sachen. Am meisten ist mir dieses Zitat von Charlie Hübner im Gedächtnis geblieben, das auch ganz gut zum Thema der heutigen Folge passt.
Wenn die mich dann besetzen in so einem Matthias Schweighöfer-Film oder so, warum soll ich das absagen? Ich bin Schauspieler und das ist ja eine Rolle, da ist immer was zu tun. Du kannst mit jeder Rolle immer was machen. Es gibt keine Rolle, die einfach nur Kacke ist. Du kannst aus jeder Rolle was machen, selbst aus einem langweiligen Busfahrer.
Die entspannte, leicht melancholische Atmosphäre ist übrigens eine echte Leistung der Produktion. Immerhin wedeln permanent zwei Kameras und eine Tonangel um die Sprechenden herum, während die so tun, als wären sie ganz unter sich. Interview- und Spielszenen fügen sich gut zusammen. Wird im Gespräch ein Song oder Video erwähnt, folgt direkt der passende Ausschnitt. Am Ende wartet das Format dann noch mit einem Kniff auf, der andeutet, dass es schwer sein könnte, weitere Folgen zu produzieren. Aber mal abwarten. Super würde ich die Rocco Schamoni Supershow nicht nennen, aber doch irgendwie lohnenswert. Alle Folgen gibt es seit dem 13. März in der ARD Mediathek. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn Sie Feedback haben, schreiben Sie uns an medien@epd.de oder hinterlassen Sie uns dort, wo Sie Podcasts hören, eine Bewertung. Wir freuen uns auch, wenn Sie Läuft persönlich oder auf Social Media weiterempfehlen. Wer uns folgen oder erwähnen will, findet EPD Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, Facebook und Threads und mich finden Sie auf all diesen Kanälen genauso. Wenn Sie die nächste Episode nicht verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Podcast am besten jetzt. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder und bis dahin gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme-Institut im Jahr 2024. Redaktion: Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ritter.